Also ich sage jetzt nichts mehr zur Triage, versprochen, sondern zu diesem Thema, wo die Ressourcen allerdings drinstecken, und das ist ja ein Punkt, den wir schon ein wenig betrachtet haben. Interessanterweise, Andrea, muss man sagen, irgendwie ist da im Titel ein Fehler oder ein Lapsus. Delirant wird hier irgendwie als Therapieziel dargestellt. Neue Therapieziele, wach, delirant und mobil. Das war natürlich nicht gemeint. Und es ist auch kein Vortrag jetzt, oder wird es nicht sein, über das Delir an sich, sondern das ist gewissermaßen nur der Aufhänger, um über Ressourcen sprechen zu können. Trotzdem ganz kurz, um auch dem gerecht zu werden, der Sedierung, der Analgesie, dem wachen, dem mobilen Patienten. Wir alle hätten gern den Patienten mit einem RAS-Score um null herum, der wach ist, zugänglich ist, hier sogar intubiert arbeiten kann, den Frühmobilisierten, und manche gibt es auch, die überhaupt keine Sedierung gern hätten. Das ist wahrscheinlich in der Wirklichkeit sehr oft nicht umsetzbar, aber natürlich ein hehres Ziel, das wir durchaus auch anstreben können. Wie häufig ist, wenn wir das nicht zustande bringen, mit Sedierung runterzukommen und mobil zu machen, haben wir natürlich ein höheres Risiko für Delir. Und da ist die Frage, wie häufig haben wir das? Da gibt es sehr divergierende Zahlen zwischen 30% und bis zu 80% in der Literatur der Intensivpatienten. Offensichtlich, je genauer man hinschaut, umso eher entdeckt man Delir. Aber bis 80% ist also tatsächlich wirklich sehr hoch gegriffen und macht wirklich Grund zur Sorge. Daher auch berechtigterweise in der S3-Leitlinie aus Deutschland zur Analgesie, Sedierung und Deliermanagement der Kernsatz: Intensivpatienten sollten wach, aufmerksam, schmerz-, angst- und delirfrei sein, um an der eigenen Behandlung und Genesung aktiv teilnehmen zu können. Nun, Moment, so. Das hat dann natürlich zur Implikation oder hat zur Folge, dass wir uns sehr, sehr exakt und detailliert mit Patienten auseinandersetzen müssen. Wir werden auch diese Grafik nicht genauer anschauen, sie soll es nur illustrieren. Sie ist auch aus dieser Leitlinie, um zu zeigen, wie genau man eigentlich dann hinschauen muss auf solche Patienten, was das bedeutet auch für den Ressourceneinsatz an Intensivstationen. Und was hier dahinter steckt, beginnt mit Symptomdifferenzierung in der Prävention. Und Sie kennen das alles. Es ist, wie gesagt, soll jetzt nicht ein Vortrag über Deliermanagement oder Prävention werden. Eins ist aber doch interessant. Es hat nicht nur auf der individuellen Ebene mit Ressourcen zu tun, sondern auch, wenn man so will, auf einer Systemebene. In dieser Arbeit wurde nachgesehen, was denn empfohlene, auf Evidenz basierende Maßnahmen an der Intensivstation für einen Effekt haben auf den ICU-Zensus, also auf den Durchgang, auf den Umsatz gewissermaßen an einer Intensivstation. Und wenn wir mal die orale Dekontamination weglassen, sondern unser Thema, also Mobilisierung, Physiotherapie, spontan atmen, erwachen und spontan atmen, dann ist die konsequente Umsetzung, wenn man den Daten der Ursprungsstudien glaubt, so, dass man als konsequent dann auch hat, dass man bis zu 23% mehr Intensivstationspatienten durchbringt durch die Intensivstation. Mit anderen Worten, Ressourcen schont oder effizienter einsetzt, wenn man so will. Also das hat nicht nur auf der individuellen Ebene einen Effekt, sondern auch auf der Gesamtebene. Und wir können schon aus dieser Betrachtung sagen, Qualität benötigt Ressourcen, aber sie schafft auch Ressourcen, wie dieses Beispiel, glaube ich, gut zeigt, und endet am Ende mit einem Benefit für Patienten. Natürlich, wenn man über Ressourcen nachdenkt, dann denkt man auch über den Bedarf nach. Und eines ist klar, das ist nicht etwas, was vom Himmel fällt oder durch Naturgesetze bestimmt ist, sondern das hat immer einen Hintergrund, der das gewissermaßen in Gang gesetzt hat. Beim Bedarf sind es die Ziele, die wir im Gesundheitswesen definieren, die Werte, die wir haben oder nicht haben, die epidemiologischen Entwicklungen, Forschung, Entwicklung in der Pharmakologie, in der Medizintechnologie, die natürlich auch den Bedarf erhöhen können für bestimmte Ressourcen. Auf der anderen Seite oder einem anderen Flügel sozusagen dieser Schere, die Ressourcen, die bestimmt sind durch Ökonomie, wie Erlebensgrad, vielleicht auch jetzt in besonderer Weise, was das bedeuten kann, durch wiederum Bestimmung und Festlegung von Werten und am Ende politische und ethische Entscheidungen, die eine Art Prioritätensetzung mit sich bringen, wo der Bedarf in Relation zur Ressource gesetzt wird und diese Schere natürlich aufgehen kann oder auch enger werden kann, je nachdem, wie man sich hier verhält zu diesen Dingen. Die Analyseebenen, die gibt es natürlich viele, aber im Wesentlichen gibt es einmal drei. Das ist Medizin und Pflege, die Intensivstation und das System gewissermaßen dahinter. Die überlappen sich, die fließen natürlich ineinander und sind nicht ganz genau voneinander abzutrennen. Aber im Folgenden ein paar Betrachtungen zu diesen Ebenen. Zunächst einmal gehen wir noch einmal zurück zur Mobilisierungsgeschichte. In dieser Arbeit, die ganz rezent ist, wird dargelegt, was für Barrieren gibt, Patienten zu mobilisieren. Und wir sehen hier ganz oben, der Laser geht so gut wie gar nicht, oder? Sieht denn irgendwer? Na, da. Organisatorische, individuelle und Patientenebene. Und Maus geht auch. Na, geht auch nicht. Man sieht sie, okay. Also organisatorische, individuelle und Patientenebene. Und wenn wir jetzt auf die individuelle gehen, dann haben wir natürlich verschiedene Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass jemand meint, es wäre besonders unsicher für Patienten, ihn zu mobilisieren. Aber viel interessanter ist vielleicht das, was mit Ressourcen jetzt zu tun hat, also die organisatorische. Und Sie sehen, in dieser Arbeit wurde von Nurses in dem Fall herausgearbeitet, dass sie diese Hürden gewissermaßen im Staffing-Bereich sehen, in Ausstattung mit Personal, im Besonderen auch mit Physiotherapeuten, die zu wenig da sind, die zeitlich sehr wenig da sind. In der Arbeitszeit, im Workload, der bereits jetzt schon sehr hoch ist, und es wird doch geschätzt, dass für eine Mobilisierungssession etwa 16 bis 45 Minuten erforderlich sind, um die hier in Gang zu setzen. Dann die Ressourcen, die es im operativen Bereich gibt, etwa Instrumente und Mobilisierungsmaterial und natürlich auch die Care-Koordination, also die Frage, wie oft ist denn ein Patient gerade dann nicht da, wenn er mobilisiert werden sollte, weil er gerade im CT ist oder bei einer, wo auch immer, jedenfalls nicht vorhanden für diese Mobilisierung. Dass die Dinge, die hier mit auch personellen Ressourcen verbunden sind, einen Effekt haben können, zeigt diese Arbeit. Das ist vielleicht etwas Ungewöhnliches, aber hier wurde auf das Ende des Intensivaufenthalts gesehen und eine Initiative gesetzt, wo man sich mit den Patienten auseinandergesetzt hat im Hinblick auf die Entlassung an die Normalstation, sie gewissermaßen in Gesprächen darauf vorbereitet hat, sofern Patienten dazu in der Lage waren, wie das dann sein wird und damit die Angstsituation und vor allem die depressive Situation dieser Patienten doch deutlich verbessert hat, wie man diesen Grafiken, den beiden hier unten, doch deutlich sehen kann. Aber neuerlich bedeutet es einen Personaleinsatz, der nicht unbeträchtlich ist. Und wir sehen vielleicht aus diesem Beispiel auch, das ich gerade gezeigt habe, dass es Dinge gibt, wo man Patienten relativ unmittelbar helfen kann. Und es sehen sich viele, glaube ich, in der Situation, wo sie das deswegen nicht tun können, weil sie die Ressourcen da nicht haben an ihrem Arbeitsplatz. Das fällt für mich unter den Begriff des Moral Distress, der in der Regel in der Ethik in anderem Zusammenhang verwendet wird, nämlich für Therapieentscheidungen am Lebensende, Übertherapie, diese Dinge, wo jemand, der Übertherapie so gezwungen wird zu machen, dann einen moralischen Stress entwickelt. Das ist aber genau dieselbe Situation, nämlich etwas tun zu müssen oder in dem Fall nicht tun zu können, was man für richtig findet und was für diesen Patienten adäquat wäre. Und das führt zu Dingen wie Burnout, das ist der Moral Distress, ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist ein Tier von der Charité. Wir haben erst letzte Woche ähnliche Plakate in Wien gesehen bei Pflegedemonstrationen. Come in, Burnout. Burnout ist bei Intensivmedizinern, oder das Risiko dafür in etwa 46% vorhanden, bei Intensivpflegepersonal laut Literatur ungefähr ein Drittel davon betroffen, mindestens. In der Covid-Pandemie hat sich das natürlich verstärkt, das Problem. Und nur ganz kurz die Hauptresultate dieser Studie von Asolé: Angst, sowohl bei Ärzten als auch bei Pflege, um die 46%, Depression 30% und für schweres Burnout risikogefährdet 51%. Da spielen solche Dinge durchaus hinein, nicht die geeigneten oder die ausreichenden Ressourcen haben, um die Dinge zu tun, die man für richtig hält in der Intensivmedizin. Aus dem Jahr 2009 stammt diese Umfrage aus Deutschland, wo gefragt wurde, nämlich Chefärzte, haben Sie Rationierung in der Kardiologie und Intensivmedizin bereits erlebt? Und wenn Sie mal den Intensivmedizinbalken betrachten, dann sagen 10% der Chefärzte häufig, 66% selten, aber nie sagen nur 24%. Und damit sind wir bei der Ebene der Intensivstation, wo wir auch einiges an Vorgaben haben für Ressourcen aus den Fachgesellschaften. Hier die Europäische Intensivgesellschaft mit Qualitätsindikatoren, die beispielsweise fordert, was ja eigentlich ohnehin klar sein sollte, dass ein tatsächlich intensivmedizinisch ausgebildeter Arzt zu 100% 24 Stunden am Tag vorhanden sein sollte. Die Europäische Gesellschaft hat dann noch ein Papier auch produziert, wo es überhaupt um Requirements für Intensivstationen geht. Da wurde unter anderem festgelegt, dass das Optimum für einzelne Einheiten wahrscheinlich so zwischen 8 und 12 Betten liegt, gerade auch im Hinblick auf die Übersichtlichkeit eines solchen Bereichs, dass es eine 24-Stunden-Coverage durch Intensivmediziner braucht und für den Nursing-Staff diesen Schlüssel. Das ist ja im Übrigen interessant, weil Pflegepersonalschlüssel gibt es auch aus Deutschland, werden wir gleich sehen, hier. Und auch in Österreich, wie wir auch gleich sehen werden. In Deutschland ist es so, vielleicht der letzte Satz hier unten, hier wurde festgelegt, dass dann, wenn jemand beatmet, also wenn beatmete Patienten vorhanden sind, der Pflegeschlüssel auf jeden Fall 1:2 sein sollte, eine Pflegekraft maximal 2 Patienten betreut und dass für eine 8 bis 12 Bettenstation 7 Vollzeitäquivalente notwendig sind, um einen entsprechenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Das deckt sich im Übrigen mit der europäischen Empfehlung. Aus Österreich gibt es auch Personalregelungen, neuerlich ein Pflegeschlüssel, aber kein Arztschlüssel, lediglich eine Anwesenheitspflicht gewissermaßen. Und das ist natürlich ein gewisses Manko, das wir hier auf der ärztlichen Seite erleben, dass es nirgendwo etwas gibt, wo wir uns darauf berufen könnten, das wäre ein sinnvolles Verhältnis von Ärzten zu Intensivpatienten. Man kann sich also durchaus die Frage stellen, gibt es sowas wie Dosiseffekte, was ärztliches Personal betrifft? Und leider Gottes gibt es dazu hauptsächlich Studien aus dem angloamerikanischen Raum, die sich vorrangig darauf beziehen, dass natürlich Intensivmedizin ein zeitabhängiger Prozess ist, wir haben es heute schon gehört, und dass es diese nicht nur Coverage über 24 Stunden braucht, sondern dass es auch eine sehr rasche Reaktionszeit braucht. Und darauf zielt auch diese Studie ab, die immerhin gezeigt hat, dass dann, was ja bei uns hoffentlich unvorstellbar ist, wenn es einen 1-Stunden-Delay gibt, bis ein Intensivmediziner überhaupt an die Intensivstation zum Intensivpatienten kommt, die Mortalität oder das Risiko, das Mortalitätsrisiko pro Stunde um nahezu 2% ansteigt. Eine andere Arbeit, die auch wieder dem angloamerikanischen Raum zuzuordnen ist, weil es nur dort diese Arbeits- oder diese Modelle gibt für Intensivmediziner, da wurde doch deutlich in dieser Meta-Analyse gezeigt, dass dann, wenn Intensivmediziner ständig vorhanden sind, das ist die Low versus High, also die High-Intensity-Staffing versus Low, jemand muss erst gerufen werden, nämlich von auswärts oder ist nur während der Kernarbeitszeit da, dass das einen Unterschied in der Hospital- und Intensivstationsmortalität macht. Und aus China gibt es was Aktuelles zur Covid-Situation. Da haben die Chinesen, das ist ein bisschen ein unübersichtliches Slide, aber Sie sehen die Kurven. Links sind die Ärztezahlen. Je mehr Ärzte, in dem Fall bis zu 5 pro Patient bei einem hochinvasiv behandelten Intensiv-Covid-Patienten vorhanden sind, umso niedriger ist die Mortalität und umgekehrt eben das Gegenteil der Fall. Und die haben in dieser Situation dann herausgerechnet, in diesem Modell, dass es eben bis zu 5 Intensivmediziner braucht, natürlich in der Gesamtdeckung über 24 Stunden, um pro Patient hier adäquat die Mortalität abzusenken. Wenn wir ärztliches Personal kalkulieren wollen, dann gibt es so etwas wie diese Tabellen, wo wir etwa nach Minuten genauer Abrechnung vorgehen könnten. Ob das wirklich einen Sinn macht, sei dahingestellt. Interessant ist an dieser Tabelle, es ist jetzt nicht zu lesen für Sie, aber für Angehörigengespräche sind da genau 5 Minuten vorgesehen zwischen Arzt und Angehörigen pro Patient. Und wenn man da in die Literatur hineingeht, da gibt es auch nicht wahnsinnig viel, aber für Ärzte zumindest, die Family Information Time, gibt es hier etwas. Da wurde ein Median von 16 Minuten gefunden und die Spannbreite sozusagen von 8 bis 30 Minuten, ich denke, das entspricht schon mehr der Realität und entspricht auch dem, was notwendig ist in der Betreuung von Intensivpatienten und ihren Angehörigen. Bedeutet aber in der Umsetzung, dass sie auf einer 10-Betten-Intensivstation 80 bis 300 Minuten pro Tag, also fast 1,5 bis zu 5 Stunden pro Tag für Angehörigen und Familiengespräche zur Verfügung stellen müssten. Das wäre die ideale Welt sozusagen. Und damit sind wir beim System. Wie ist es denn mit dem Zugang überhaupt zur Intensivmedizin? Das ist eine Arbeit im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie, in über 14 europäische Länder Daten zusammengefügt hat. Und wir sehen auf der linken Seite Europa, wo ganz grün Deutschland hervorsticht. Das ist ein Accessibility Index, da ist die Zahl der Intensivbetten kombiniert mit der Zeitdauer, die man braucht, um eine Intensivstation zu erreichen aus einem jeweiligen Wohnort. Also das ist die Kombination gewissermaßen, da ist Deutschland ganz vorne dabei. Und so wie Deutschland hat ja Österreich auch eine der höchsten Intensivbettenzahlen in Europa. Wir sehen allerdings schon da, es ist ein bisschen gefleckt Österreich. Und wenn wir uns diese zeitliche Konstante etwas näher anschauen und Österreich herausvergrößern, dann sehen wir, dass es zwar nicht im kritischen Bereich ist, der wäre nämlich der blaue Bereich, aber doch auch weiße Regionen gibt, die nicht sich unbedingt mit Gebirgsregionen decken. In Österreich, wo also die zeitliche Distanz zumindest nicht so ist wie in den roten Bereichen, die hier herausgezeichnet sind, um jene darzustellen, wo man rasch an einer Intensivstation ist. Andere Unterschiede gibt es auch im Ressourcenverteilung. Kann man wahrscheinlich auch solchen Daten, wie sie hier dargestellt sind, grafisch durchaus schließen. Hier haben wir rund 70 österreichische Intensivstationen und die Frage, wann werden denn Patienten oder wie häufig werden Patienten zur Nachtzeit entlassen, sprich transferiert in andere Stationen, was sicherlich kein Qualitätsmerkmal ist. Und wir sehen auf der rechten Seite, es gibt einige, die über den Durchschnitt deutlich hinausgehen und das hat auch Auswirkungen. Das ist eine andere Arbeit, wo die nächtliche Entlassung aus Großbritannien ist, diese Arbeit mit einer rund 30-prozentigen Risikoerhöhung für Mortalität verbunden ist für diese Patienten. Also neulich ein Zusammenhang Ressourcen, Qualität, Benefit oder eben auch Schaden für Patienten. Wenn wir kurz nochmal aufs Delir zurückkommen und die Ressourcenfrage bzw. die Frage, was können wir in der Prävention von Delir machen? Je länger, das ist vielleicht nicht so ganz in den Köpfen, je länger ein Delir anhält, umso wahrscheinlicher ist auch, dass eine Langzeit-Kognitiv-Beeinträchtigung oder eine gar für immer bestehende kognitive Beeinträchtigung vom Patienten eintritt. Und umso mehr ist es von Bedeutung, dass in der Delirprävention und im Deliermanagement auch qualitätsvolle Arbeit geleistet wird. Was Ähnliches gilt für die Frage der Verhinderung der chronisch-kritischen Erkrankung, die natürlich nicht immer verhinderbar ist, aber wo die Maßnahmen, die dazu beitragen können, dass das Risiko für chronisch-kritische Erkrankung gering ist, nahezu eine Liste der, sozusagen der Qualitätsindikatoren für heutige Intensivmedizin ist. Auch das kann nur entsprechend umgesetzt werden, wenn es entsprechend Ressourcen gibt und diese auch dann wirklich zeitnah zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie entstehen natürlich auch Überlegungen, was haben wir daraus gelernt. Das ist eine Grafik dazu, da wollte ich jetzt gar nicht durchgehen, sondern nur auf das Unterste verweisen, was vielleicht neu ist und neu irgendwie zutage tritt in diesen Überlegungen, nämlich die Frage, wie können wir uns um das Wellbeing, um das Wohlergehen der Intensivteams kümmern. Und da möchte ich wieder den Bogen schließen, sagen zur Moral Distress, zu dieser moralischen Belastung, dann wenn Gesundheitspersonal nicht das tun kann, aus Ressourcenmangel, aus Arbeitsüberlastung, was sie eigentlich für richtig halten und für notwendig halten. Und ich habe Ihnen, glaube ich, etliche dieser Beispiele gezeigt, was notwendig wäre bei Intensivpatienten. Wir befinden uns irgendwo so im Traum- und Wirklichkeitsproblem und Das hat viel zu tun mit der Ökonomisierung der Medizin. Diesen Seitenhieb kann ich mir nicht verkneifen. Der Patient wird neuerdings seit einigen Jahren als Kunde betrachtet. Wir haben Leistungsanbieter auf dem Gesundheitsmarkt und die Mitarbeiter sind das Humankapital, Patient und Krankheit als Produktionsfaktor und das Personal ist der schlussendlich am belastendste Kostenfaktor. Das kann man, glaube ich, kurz machen. Es ist schon erwähnt worden, wir sind knapp vorbeigegangen an der Katastrophe, an der harten Triage, wie es die Barbara ausgeführt hat in Österreich. Aber immerhin, wir sehen diese Wellen hier, 700 Intensivbetten waren zeitweise belegt. Das ist schon an der Grenze dessen gewesen, was möglich war und was vor allem dann noch ein halbwegs qualitätsvolles Arbeiten möglich macht. Das muss man wohl dazu sagen. Und es ist vielleicht schön, einmal zu sehen, dass das, was seit Jahren in Österreich diskutiert wurde, Intensivbetten gibt es viel zu viele, die müssen endlich reduziert werden und so weiter, selbst vom Rechnungshof zu hören, er wird einige Themen neu bewerten, nicht die Konzentration auf Einsparungen im Vordergrund und Lehren aus der Corona-Krise ziehen im Hinblick auf die Bettenreduktionen. Auch wir als Rechnungshof werden die richtigen Schlüsse ziehen. Sieh da. Werden wir sehen, ob das große Worte sind oder tatsächlich in der Realität etwas bedeutet. Was wir uns nämlich auch vor Augen führen müssen, das sind Prognosen für die weitere Entwicklung des intensivmedizinischen Bedarfs in Österreich. Was meinen Sie, ist richtig? Der Anstieg zwischen 2019 und 2030 wird 0-5% betragen, wird 15-20% betragen oder 20-30%. Wer ist für 0-5? Niemand. Wer ist für 15-20? Ja, okay, das ist auch korrekt. Also das ist der Bereich, mit dem man rechnet bis 2030. Und das ist etwas, was vielleicht noch nicht in allen auch Entscheidungsträgerköpfen angekommen ist. Mein Fazit, moderne Intensivmedizin bedeutet höheren Personaleinsatz, individualisierte Intensivmedizin im Besonderen natürlich, demografische Entwicklungen bringen einen erhöhten Bedarf. Was wir uns vor Augen führen müssen, Qualität schafft Ressourcen, unter anderem durch kürzere Intensivstationsbelegsdauern. Und Qualität benötigt aber auch Ressourcen. Und die Ressourcenschere geht mit ziemlicher Sicherheit weiter auf. Was sind die Konzepte? Eine Folie noch. Zwei sind es noch. Konzepte wie unser alter Freund Louis Voisin, er macht sich hier Gedanken über das Pflegepersonal hauptsächlich, aber das kann man durchaus auch für Ärzte umsetzen, wie verhindern wir sozusagen den Abstrom von Gesundheitspersonal, da spielt Respekt, Wertschätzung, bessere Arbeitsbedingungen, all diese Dinge eine ganz große Rolle und ich habe noch eine persönliche Ansicht dazu, zu der Frage, was nun zu all diesen Dingen. In die Öffentlichkeit und Politik sollten wir gehen, wir sollten die derzeitige Aufmerksamkeit für Intensivmedizin durchaus nützen. Das Fenster wird wahrscheinlich nicht ewig offen sein für diese Darstellung. Klare Worte braucht es, welche Ressourcen es benötigt, um eine intensivmedizinische Versorgung in der gebotenen Qualität sicherzustellen. In der Wissenschaft brauchen wir Evidenz und Fakten, um das auch unterlegen zu können. Im Ressourceneinsatz müssen wir Prioritäten setzen für jene Maßnahmen, die einen tatsächlichen Benefit für Menschen bringen, für Patienten. Und was Mitarbeiter betrifft, teilen wir unsere hoffentlich vorhandene Begeisterung für die Intensivmedizin und sorgen wir für gute Arbeitsbedingungen. Einerseits, um Pflege und Ärzte in Intensivmedizin zu halten, zu motivieren, zu unterstützen. Andererseits, um auch junge Menschen für den Beruf zu gewinnen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was wäre ein Satz, den man einem jungen Menschen sagen könnte? Der Satz lautet, näher am Puls des Lebens können Sie nicht sein und das wird Ihr Leben für immer bereichern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.